Stuttgarts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 23. August. Die Welt dreht sich, die Welt der Kanzlerin dreht sich schneller. Über Nacht haben sich ihre politischen Prioritäten verändert. Schade für Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Denn der war bislang vorgesehen für die Nachfolge von Mario Draghi, wenn der im kommenden Herbst geht. Aber jetzt gilt das Motto im Kanzleramt: erst Brüssel sichern, dann Frankfurt. Denn der Posten des EU-Kommissionspräsidenten ist erstens mächtiger und b wird er auch frei, und zwar schon im Mai nächsten Jahres nach der Europawahl. Das Handelsblatt hat heute exklusiv unter Beziehung auf Regierungskreise von diesem Sinnes- und Strategiewandel der Kanzlerin berichtet. Regierungskreise haben das mir gegenüber bestätigt. Und deswegen will ich Ihnen auch verraten, wer für diese Führungsposition in der europäischen Politik in Frage kommt, wer Merkels Kandidat dafür ist. Aber erst am Ende des Podcasts.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Es geht international und auch bei uns um das Spitzentreffen der Notenbankgouverneure in den USA. Es geht um die Zinspolitik weltweit und die Ängste der deutschen Sparer vor Enteignung. Für diese Themen gibt es niemanden, der kompetenter und klarer wäre als Professor Jürgen Stark, ehemals der Chefökonom der Europäischen Zentralbank. Schönen guten Tag, Herr Stark.
Herr Steingart, schönen guten Tag.
Die Bundesbank hat jetzt erstmals amtlich bestätigt, dass die Nullzinsen der Zentralbank und die Inflation von über 2% den Sparguthaben der Deutschen, nicht allzu gut getan haben. Mindestens 12 Milliarden haben die Sparer im ersten Quartal allein an Kaufkraft verloren, hat die Allianz errechnet. Ist das der Schadensfall, den Sie immer befürchtet hatten?
Das ist ein Teil des Schadens, der durch die Nullzinspolitik bzw. die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank angerichtet worden ist. Es gibt natürlich noch andere Faktoren.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass die Reformen in vielen Ländern, zum Beispiel in Italien, nicht den notwendigen Elan, den notwendigen Umfang erreicht haben, sondern dass man sich eher zurückgelehnt hat.
Ist Italien das nächste Griechenland Ihrer Einschätzung nach?
Italien ist auf jeden Fall heute das schwächste Glied im Euroraum.
Und wenn Italien fallen würde, wenn Italien der Zugang zum Kapitalmarkt verwehrt würde, wenn italienische Banken ins Rutschen gerieten und Kapitalflucht begänne, was würde das für Europa heißen?
Das ist zunächst einmal hypothetisch, Herr Steingart, das wissen Sie, und das ist natürlich schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Natürlich hofft jeder, dass so etwas nicht passiert, aber es ist ja schon ein Spiel mit dem Feuer der italienischen Regierung.
Die wundersame Geldvermehrung der westlichen Notenbanken nach der Lehman-Pleite hat weltweit ja eine enorme überschüssige Liquidität produziert. Wo genau, Herr Stark, befindet sich dieses Geld jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass die Bilanzen der Zentralbanken enorm angewachsen sind. Man kann sagen exponentiell. Und es ist die Überschussliquidität, die dort auf den Bankbilanzen letztlich liegt. Also wir haben zu viel Liquidität, global gesehen, die nicht genutzt wird.
Aber an den Börsen ist gleichzeitig der Teufel los. An der Wall Street eilt man von Rekord zu Rekord. Würden Sie das auch als Teil dieser Liquiditätsschwemme sehen und als spekulative Übertreibung betrachten?
Wir haben ja mindestens zwei Korrekturen in diesem Jahr gehabt an den Aktienmärkten, insbesondere in Europa, auch in Asien, nicht so sehr in den Vereinigten Staaten. Trotzdem würde ich sagen, dass insbesondere die Vermögenswerte, die Vermögenspreise beflügelt worden sind in erheblichem Maße durch das billige Geld, durch die Liquiditätsschwemme. Und Vermögenspreise sind nun einmal Aktien oder auf der anderen Seite Immobilien. Wir sehen den starken Anstieg, insbesondere in den Ballungsgebieten in Europa, der Immobilienpreise.
Wie schlägt sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann?
Ich glaube, er schlägt sich gut unter den gegebenen Bedingungen. Das ist ein Erfolg, dass er nicht isoliert auftritt, sondern dass er durchaus Allianzen bildet, Koalitionen bildet. Die Stimmung im EZB-Rat ist ja auch so zu interpretieren, dass es mehr und mehr in die Richtung geht. Wir brauchen jetzt dringend einen Ausstieg aus dieser ultralockeren Geldpolitik. Und ich glaube, dafür steht Weidmann in allererster Linie.
Zum Abschluss, Herr Stark, wenn Sie die Situation und den Gesundheitszustand der Weltfinanzmärkte in einem Satz beschreiben sollten, wie würde dieser Satz lauten?
Fragil.
Perfekt. Nicht ein Satz, ein Wort. Mein Wort heißt Dankeschön. Donald Trump erlebt düstere Stunden. Er ist in doppelte Bedrängnis geraten, denn zwei seiner Ängsten, sein ehemaliger Wahlkampfmanager und sein ehemaliger Rechtsanwalt, sind vor Gericht überführt worden. Der eine ist verurteilt der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und der Korruption in 8 Fällen. Der andere, der Anwalt, hat freiwillig zugegeben, dass er im Auftrag seines Mandanten, Donald, der damalige Präsidentschaftskandidat, Schweigegelder an 2 Frauen gezahlt hat, mit denen der damalige Präsidentschaftskandidat Affären hatte. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur damit wir unser Gedächtnis ein bisschen auffrischen, hören wir rein in das, was Stormy Daniels, die Erotikdarstellerin, damals von jener Schlafzimmerbegegnung erzählt hat. Und falls Sie unter 18 sind, dann solltet ihr jetzt ganz kurz rüberschalten zu Klassik Radio und wir anderen hören mal rein, was Stormy Daniels uns zu sagen hat.
He turned around and pulled his pants down a little, you know, he had underwear on and stuff, and I just gave him a couple swats.
Je t'aime.
Und die entscheidende Frage, die man sich heute in Washington stellt, lautet: Was bedeutet das politisch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten? Und um das rauszufinden, befrage ich jetzt Peter Ross Range, ehemals Time Magazine Reporter in Berlin, in Vietnam und seit Jahrzehnten Beobachter des Geschehens im Weißen Haus. Hello, Peter Ross Range in Washington, D.C. Can you hear me?
Yes, hello, Gabor.
2 different trials at 2 different places. Both are affecting Donald Trump, but which one is more dangerous for your president?
Well, I think, frankly, the possible trial against Michael Cohen, his former personal lawyer, is more dangerous in the long run than the conviction of Paul Manafort.
But tell us, why?
Michael Cohen was much closer, of course, for many years to Donald Trump, and his job was to know the bad stuff. His job was to cover up the bad stuff, especially personal things like the payoff to the porn actress Stormy Daniels, with whom he allegedly had an affair. But we don't know what other things may come under the heading of bad stuff, and this is what makes Cohen's willingness to talk, to flip, as we say in English, so important. He could uncover all manner of things that Paul Manafort knows nothing about.
What exactly is the connection between Cohen and the president? Are they good friends?
Well, that's a very interesting question. Nobody in the end is a good friend of Donald Trump.
But has he maintained the friendship?
He had, although friendship is a funny word with him. It was a business relationship, of course, that acted on a kind of a close and seemingly friendly basis. Cohen was friendly. He's the one who said, I would take a bullet for this president, for Donald Trump. And now, of course, Cohen has become the bullet.
It's not illegal to have an affair, not even in the United States.
Well, it's not the affair that's illegal. It's the payoff for her silence. Trump and Cohen agreed to meet the demands of the woman to buy her silence for $130,000. They tried to build a firewall between Trump and the woman by having Cohen make the payment. Cohen had to take a loan against his own house to come up with the cash, but then Trump gradually repaid Cohen, and that exactly is where the crime occurs.
Peter, we both know Washington is not only the capital of the United States, but also the capital of whisper campaigns and false accusations. The Democrats are dreaming to replace Trump.
Dream is the right word, Gabor. It's very much a dream and not much of a reality. Moving from dream to reality is going to be many, many steps from now. Getting to an impeachment of Donald Trump is not really all about the Democrats. It's all about the Republicans.
But history tells us not even Republicans are supporting a weak president. Think about Watergate.
The lesson of Richard Nixon is the one to apply in this case. People had been beating up on Nixon for 2 years about Watergate, but it didn't matter that much until his Republican base began having doubts and finally reached a tipping point.
But do his voters really care?
The single most important thing for most voters is not Russia, is not porn actresses, is not the guilty plea of Michael Cohen, and it's not the conviction of Paul Manafort. It is money in their pockets.
Thanks, Peter, for your insights. Have a good day in Washington.
Thank you, Gabor. You too in Germany.
Die Wirtschaft brummt, die Steuern sprudeln. Das hat unsere Politiker sinnlich gemacht. Der Sozialstaat ist großartig und groß, aber nicht großartig und groß genug, meint zumindest Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende.
Ich glaube, es muss noch viel mehr gemacht werden.
Genau, und wo? Am besten bei der Rente, da wo es teuer ist.
Wir müssen Neustart für eine stabile Rente jetzt machen.
Und das heißt, trotz Geburtenrückgang, eine Garantie der Rente auf dem heutigen Niveau bis 2040. Wenn die SPD-Vorsitzende und der Finanzminister so spendabel sind, dann möchte natürlich der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU nicht nachstehen. Und auch er weiß, wie das geht. Draufsatteln bei Gesundheit und Pflege wird dann eben ein bisschen teurer. Immerhin ist er so ehrlich und sagt uns,
der Pflegeversicherungsbeitrag wird erhöht werden müssen, spätestens auch ab dem nächsten Jahr.
Gut, dann ist für die Pflegebedürftigen und für die Kranken und für die Rentner gesorgt. Fehlen noch die Bauern, die leiden, wie wir alle wissen, unter der Dürre. Julia Klöckner, Ihr Einsatz bitte.
Dann kann der Bund ja mit Geldern reingehen.
Unbedingt. 340 Millionen sind schon bewilligt. Falls Sie Rentner sind oder krank sind oder pflegebedürftig oder Bauer und sich über diese Zusatzgelder freuen, dann will ich Ihnen die Freude gar nicht nehmen. Sie sollten nur eins bedenken, das Kaninchen, das unsere Politiker da aus dem Hut zaubern, haben Sie als Steuerzahler vorher hineingetan.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das erklärt uns jetzt die Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Hallo Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Wie ist der Tag gelaufen heute, nachdem ja gestern dieses Rekordhoch gefeiert wurde? Wie ist heute? Gibt es danach Katerstimmung?
Naja, es ging ein bisschen nach unten, aber wirklich nicht bemerkenswert. Momentan ist natürlich hier alles, was im und rund ums Weiße Haus passiert, so ein bisschen ein Angriff auf die Stabilität. Aber die Anleger, die stecken das ganz gut weg.
Aber das verstehe ich doch ganz gut, Sophie, denn ich kaufe ja nicht Donald Trump und seine Allüren als Aktie, sondern ich kaufe Apple, Google, Amazon und diesen ganzen Firmen geht's doch wunderbar, oder?
Den Firmen geht es wunderbar, aber gerade natürlich die Technologiefirmen, die haben vor allem unter Trump auch immer wieder zu fürchten, dass weiter geschossen wird in Sachen schärfere Regulierung zum Beispiel. Und im Grunde genommen dürfte sich die Psyche der Anleger, um mal zu versuchen, in den Kopf hineinzugucken, vor allem darum sorgen, dass es in Zukunft instabiler wird, dass alles etwas unberechenbarer wird. Und das kann natürlich mal dafür sorgen, dass es eben hier negative Kurse gibt.
Aber die Party geht zunächst weiter, oder?
Die Party geht weiter. Schwerpunkt natürlich diese Woche auch auf Geldpolitik und inwiefern sich zum Beispiel Jerome Powell von Trump da reinreden lässt. Aber wie gesagt, die Quartalsberichte, die waren hier sehr stark und dementsprechend gut ist die Stimmung bei den Anlegern.
Vielen Dank an die Wall Street. Vielen Dank, Sophie.
Danke, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Spiegel schon wieder einen neuen Chefredakteur bekommt. Der eine geht und Steffen Klusmann kommt. Steffen Klusmann vom Manager-Magazin und von der gemeinsam mit mir besuchten Georg-von-Holzbrink-Schule für Wirtschaftsjournalismus. Steffen, ich wünsche dir eine erfolgreiche Amtszeit und denk immer an das Motto unseres Schulleiters: Qualität kommt von Quälen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Frauen keine Frauen fördern. Theresa May hat in ihrem Kabinett 29 Kabinettsmitglieder und darunter nur 9 Frauen. Und bei der letzten Kabinettsumbildung beförderte sie 8 Männer und keine Frau. Das sorgt in Großbritannien für Unmut, auch in ihrer eigenen Partei. Eine prominente Stimme meldete sich zu Wort und sagt, Theresa fördert vor allem Leute, die Jeremy heißen. Tja, Jeremy Corbyn ist nur leider der Oppositionsführer. Aber warum soll's Theresa May einfacher haben als Angela Merkel?
Und was bringt der Tag noch?
Er bringt uns gutes Wetter, Sommer, Sonne, Hitze, aber vielleicht, womöglich zum letzten Mal, sagen die Meteorologen, denn eine markante Kaltfront, so nennen sie das, ist im Anmarsch mit Schauer, Gewitter, Sturmböe und Temperatursturz. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen beschwingten Start in den neuen Tag. Es grüßt Sie herzlichst, Ihr Gabor Steingart. Moment mal, ich schulde Ihnen noch die Aufklärung, wer denn die EU-Kommission ab dem nächsten Frühjahr führen sollte. Ihr Wunschkandidat ist Peter Altmaier, jetzt Wirtschaftsminister, offiziell, in Wahrheit vor allem Merkel-Follower. Er hat bewiesen, zunächst im Bundeskanzleramt und dann jetzt auch im Wirtschaftsministerium, dass er regieren kann. Er hat bewiesen, dass er Merkel kann und mit Europa kommt er als Saarländer ohnehin gut zurecht. eine Ersatzkandidatin, falls aus irgendwelchen Gründen Peter Altmaier nicht durchsetzbar sein sollte, gibt es auch Merkel selbst.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.